Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Ja, und hier finden wir uns zusammen zur 67. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Heute ganz klassisch mit 5 Veteranen, keinem Stargast, obwohl wir haben einen früheren Stargast zur Veteranin umprogrammiert. Mal gespannt, wer das wohl sein könnte. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Jörg Langer.
Ja, guten Abend. Ich bin nicht die Veteranin.
Vielleicht ist es Mick Schnelle.
Oh nein, ich bin auch nicht die Veteranin, ganz bestimmt nicht.
Oder etwa Petra Fröhlich.
Hallo, erwischt. Ich bin die Veteranin. Ich freue mich sehr.
Dann haben wir noch Roland Austinat.
Ein ganz regulärer Veteran, hallo.
Und dazu gesellt sich Heinrich Lehnhardt und wir haben eine schöne lange Themenliste und auch kompetente Gesprächspartner. Kommt ja nicht immer vor bei den Spieleveteranen. Sehr komisch. Petra, Deutscher Computerspielepreis, du hast die Jury mitbesetzt sozusagen. Und
genau.
Dieser Computerspielepreis ist ja so ein Thema, also alle reden irgendwie drüber, aber es wird auch viel gelästert, aber so genau habe ich das nie so ganz durchblickt, warum, wieso. Es hat irgendwas mit der Regierung zu tun, das ist ja immer schon mal schlecht. Und vielleicht kannst du uns ein paar eine kurze Zusammenfassung geben, uns ein paar Insider-Infos, so welcher Minister kennt sich aus und welcher nicht, was geht da ab?
Ja, dieser Deutsche Computerspielpreis, der hat ja eine sehr lange und wechselvolle Geschichte hinter sich. Der wird schon seit einigen Jahren vergeben und es gab eigentlich keine Saison, wo tatsächlich nicht irgendwas Skandalöses passiert ist. Mal ist es daran gescheitert, dass ein 16er-Spiel wie Uncharted nicht prämiert werden dürfte, weil es da politischen Widerstand gab. Dann haben sich Parteien aufgeregt, dass ein böser Ego-Shooter wie Crysis 2 überhaupt nominiert wurde, wie das denn sein könne, dass man mit Steuergeldern so ein Spiel jetzt auch noch fördert. Und so gab es eigentlich in jedem Jahr jetzt irgendeinen Skandal, bis auf heuer. Also es gab in diesem Jahr tatsächlich nichts, wo man sagen könnte, na, das geht überhaupt gar nicht, sondern das ist in diesem Jahr ziemlich geschmeidig durchgelaufen. Das könnte auch daran liegen, dass die Zuständigkeiten sich geändert haben, denn in den Vorjahren war der Computerspielpreis ja immer angesiedelt beim deutschen Kultusminister und inzwischen ist es tatsächlich beim deutschen Verkehrsminister angesiedelt, nämlich beim Kollegen Dobrindt. Der ist nicht nur zuständig für die LKW-Maut und die PKW-Maut und viele andere schöne Dinge, sondern tatsächlich auch für digitale Infrastruktur, warum auch immer. Und deswegen ist die Zuständigkeit jetzt zum Kollegen Dobrindt gewandert und deswegen ist er seit heuer der Gastgeber im Bereich des Deutschen Computerspielpreises.
Macht er das gerne oder weil er muss?
Ich hatte letztes Jahr den Eindruck, als es zum ersten Mal bei ihm über die Bühne ging, hatte ich den Eindruck, als ob er sich da eher widerwillig da in dieser Rolle wiederfindet. Aber die treibende Kraft ist auch gar nicht er, sondern seine Staatssekretärin, die Dorothee Beer, die ist da wirklich seit vielen Jahren hinterher, macht auch die ganzen Verhandlungen mit den Verbänden in Deutschland, kümmert sich darum, die Mehrheiten zu bekommen im Bundestag und hinter den Kulissen und hat tatsächlich auch den Juryvorsitz gehabt und hat das in diesem Jahr wirklich fantastisch gelöst, sehr kompetent und sehr eloquent, sehr stringent durchgezogen. Und das war in diesem Jahr wirklich eine große, große Freude, da in dieser Jury mitzuwirken. Und da ist zumindest jemand dabei, dem das wirklich, also gefühlt eine Herzensangelegenheit ist und der das nicht einfach so wie eine Monstranz vor sich herträgt. Wir sind jetzt auch irgendwie cool und machen irgendwie einen lustigen Preis.
Aber Spiele gleich Infrastruktur finde ich komisch. Also Infrastruktur, da denke ich halt so an Webanbieter oder an Serverprovider und so Sachen halt. Aber Spiele sind jetzt ja nicht unbedingt, naja, das ist ja keine Infrastruktur.
Ja, es ist schon ein bisschen schräg, weil ja zum Beispiel der Deutsche Filmpreis ganz woanders angesiedelt ist, aber man hat sich gedacht, naja, wenn der Verkehrsminister schon zuständig ist für den Breitbandausbau, da passen ja Computerspiele extrem gut dazu und deswegen ist er quasi der Gastgeber und Veranstalter des Ganzen.
Wir brauchen ein eigenes Spieleministerium, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Und in diesem Jahr wurde es eben über das Verkehrsministerium abgewickelt. Und ja, nächstes Jahr wird es dann wieder in München verliehen und heuer war es eben in Berlin im Rahmen einer feierlichen Gala, im Rahmen der Berlin Games Week, wo die Preise überreicht wurden.
Das ist natürlich eine dumme Frage. Warum brauchen wir noch einen Spiele-Award mehr? Es gibt ja am Ende des Jahres die Spiele-Veteranen, sagen, was ihnen gefallen hat. Das reicht eigentlich, ne? Vollkommen ausreichend. Jetzt ist aber hier die Besonderheit, also das ist ja ein Förderpreis. Das heißt, genau. Da gibt's richtig Geld, damit die einheimische Spieleentwicklung so richtig aus Steuergeldern, ne? Oder wie läuft das?
Ja, das setzt sich zusammen aus den Beiträgen, zum Teil von der Spieleindustrie selber, die trägt einen Teil und zum Teil kommt es tatsächlich aus Steuergeldern. Also wir alle zahlen da in diesen Topf mit rein. Und das wird dann schön verteilt in den einzelnen Kategorien. Es gibt einige Preise, die wirklich Geld mit nach Hause nehmen, wie jetzt zum Beispiel für den Hauptpreis. Da gibt es dann, was war es insgesamt?
10 Euro.
Nicht ganz. Es gibt tatsächlich, wenn mich alles täuscht, um die 50.000 Euro tatsächlich. Hey. Also richtig viel. Insgesamt 385.000 Euro werden da ausgeschüttet. Klingt nach viel, aber wenn man es vergleicht mit dem deutschen Filmpreis der Lola, da wird eine zehnfache Summe rausgeworfen. Also da geht es um Millionen. Aber den Preis gibt es ja erst seit ein paar Jahren, den Computerspielpreis. Und deswegen ist ja auch noch alles im Aufbau. Also insofern, dafür, dass es den Preis erst seit kurzer Zeit gibt, ist es schon sehr, sehr anständig. Und daneben die einzelnen Preisträger schon richtig Asche mit nach Hause. Also damit kann man schon ein bisschen was finanzieren und ein paar Leute einstellen.
Ich habe jetzt mal eine Frage zu den Kategorien. Ich habe jetzt gelesen, es gab zum Beispiel das ganz großartige This War of Mine. Das ist ja dieses, nach dem Krieg muss ich überleben und gucken, ob ich meine Familie rette oder die Nachbarn umniete oder so. Das wurde jetzt als beste neue Spielwelt prämiert oder als bestes neues Spieluniversum. Aber wollen die überhaupt einen Nachfolger machen oder sowas halt? Also die Rubriken schienen mir noch sehr interessant zu sein.
Ja, die Rubriken haben sich in diesem Jahr komplett neu sortiert. Es gibt ja die Kategorien für die Spiele aus Deutschland, die also vorwiegend in Deutschland entwickelt wurden. Und dann gibt es noch undotierte Preise, unter anderem für die beste internationale neue Spielewelt, wo jetzt eben zum Beispiel ein This War of Mine gewonnen hat und sich gegen Spiele wie jetzt Watch Dogs zum Beispiel durchgesetzt hat. Oder bestes internationales Multiplayer-Spiel, da hat Hearthstone gewonnen. Da gibt es aber kein Geld dafür, sondern das ist eine reine formale Anerkennung, aber es gibt keine Asche dafür. Also gefördert werden tatsächlich nur die Spiele, die auch tatsächlich in Deutschland produziert werden.
Ah, das macht ja Sinn. Du musst jetzt nicht unbedingt noch Blizzard ein bisschen Steuersubvention
genau,
aus Deutschland geben.
Also es wäre ein bisschen albern tatsächlich, da, wenn du sagst, da hier übrigens Activision hier noch ein bisschen Geld für Call of Duty oder hallo Ubisoft noch ein bisschen Geld für Assassin's Creed, das ist natürlich nicht sinnvoll, sondern man will natürlich deutsche Studios, insbesondere auch die Startups, fördern und dafür ist der Preis da und deswegen wird da auch Geld unters Volk gebracht.
Heißt, können auch Indies sich bewerben oder können auch nominiert werden, nicht nur jetzt halt die großen Studios?
Da kann sich jeder bewerben und vom Feld der Bewerber her war es diesmal tatsächlich auch extrem vielfältig von klassischen AAA-Produktionen, sag ich mal, wie jetzt den Lords of the Fallen bis zu Studentenprojekten war alles dabei. Insbesondere im Bereich der Smartphone- und Tablet-Spiele wurden hunderte Spiele eingereicht. Also die jeweilige Fachjury hatte einiges zu tun, um diese ganzen Titel sich anzugucken. Und gewonnen hat am Ende des Tages als bestes deutsches Spiel tatsächlich Lords of the Fallen, das tatsächlich ja auch international durchaus konkurrenzfähig ist und ja auch kommerziell sehr erfolgreich war.
Da wollte ich jetzt aber mal einhaken, weil das Lords of the Fallen, also wir fanden das zum Beispiel gut, also nicht ganz so gut wie die Vorlage Dark Souls, aber schon ganz ordentlich. Aber es haben sich doch viele User beschwert. Wir waren auch als Gamers Global von den Wertungen her eher oben. Also die Mitbewerber waren meistens etwas kritischer. Und da habe ich halt schon so das Gefühl, klar, es ist das am ehesten das Spiel gewesen letztes Jahr, das halt so ein typisches, bisschen so internationales Production-Value-Flair hat.
Genau.
Aber ist das dann wirklich das beste deutsche Spiel gewesen des letzten Jahres? Also es hat halt schon so Balance-Geschichten, ein bisschen technische Geschichten und so, ist auch nicht so wahnsinnig lang. Also wird da quasi dem international gar nicht wirklich konkurrenzfähigen, besten Hollywood-artigen Hardcore-Spiel der Preis gegeben? Oder war da wirklich die Überzeugung in der Jury, nee, also das auch vom Spieldesign her einfach toll, das wollen wir belohnen?
Es war ja so, dass in den einzelnen Kategorien sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Produktionen auch nominiert waren. Also zum Beispiel in der Fachjury, in der ich dabei war, da war neben Lords of the Fallen auch noch ein Hörspiel quasi nominiert für Smartphones und Tablets oder ein The Last Tinker, also von der Indie-Produktion bis hin zum AAA. Und auch in der Hauptkategorie war es so, dass die einzelnen Spielarten extrem unterschiedlich waren. Also es ging jetzt nicht darum zu sagen, naja, wir gucken mal, dass wir irgendwas finden, was irgendwie halbwegs international mithalten kann mit den ganz großen Produktionen, sondern da hat sich das Lords of the Fallen tatsächlich gegen andere Spiele durchgesetzt, wie zum Beispiel ein Rules, was ja auf dem Smartphone wirklich ein ganz tolles Spiel ist. Aber darum ging es gar nicht. Es war tatsächlich so, dass in der Hauptjury-Sitzung per Handzeichen abgestimmt wurde. Und da hat jeder seine eigenen Maßstäbe angelegt. Und die sind ja bei den Journalisten, sag ich mal, wiederum andere als meinetwegen Leute von Studios oder Leute, die von irgendwelchen Games Academies kommen und so weiter. Also insofern war das schon der Gewinner, der sich da wirklich quasi auch zurecht durchgesetzt hat im Segment. Also es war nicht so, dass man da irgendeine ganz böse Kompensationsentscheidung getroffen hat, wie in den Vorjahren, wo es durchaus mal so einen faulen Kompromiss gab.
Ja, okay, das genau das wollte ich wissen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht das allerfriedlichste Spiel. Und ich glaube, eine wesentliche Änderung ist, warum es auch keinen Skandal dieses Mal in der Form gab, dass sowas jetzt auch einfach gewinnen kann, statt dass man es irgendwie abbügelt. Wobei es ist, glaube ich, ab 16, gell?
Das ist meistens ab 16, aber wir hatten meines Wissens sogar auch ein paar 18er dabei,
wenn ich alles täusche. Okay, also theoretisch ginge das. Also wenn
es ab
18.
Das wär kein Problem. Tatsächlich ja auch in den internationalen Kategorien, die zwar unnotiert sind, aber da waren ja auch Spiele dabei, wie jetzt ein GTA und Call of Duty und weiß der Henker was. Das ist kein Problem mehr und insofern hat sich der Preis tatsächlich ja auch weiterentwickelt. Es war ja vor einigen Jahren noch zu befürchten, dass das für alle Ewigkeit so bleibt und man aus politischen Gründen da immer so einen Kompromiss findet. Lass uns irgendwie, was ich Anno oder irgendein Adventure den Preis geben, dann beschwert sich keiner. Nee, in diesem Jahr hätte er auch ein Crysis gewinnen können. Also es wäre kein Problem gewesen. Und nächstes Jahr ist es vielleicht, wer weiß, ein Dead Island 2 von Jager zum Beispiel.
Was so Preise noch angeht, wo ich noch Jörg was eben ergänzen wollte.
Die
ja,
die hochdotiert.
Oft ist es ja so, auch Oscars, guck dir an, war wirklich Driving Miss Daisy oder Titanic der jeweils beste Film des Jahres, oder wenn du sagst, jetzt die Jungs ist jetzt Argo und so, da gab es große Sachen, oder selbst in diesem Jahr, also gibt es immer Preise, wo dann
ja,
richtig, 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 wo dann doch sehr viel Persönliches bei allem Kunstwerk und Birdman nur theoretisch in einem einzigen Take gemacht und so, da hast du halt schon bei Spielen wahrscheinlich ähnlich, dass Leute dann sagen, okay, ist vielleicht nicht jetzt das größte Originalitätsprodukt, aber ist am rundesten oder was?
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich immer eine Mods-Diskussion. Also zum Beispiel im Bereich Multiplayer waren ja auch so Sachen nominiert wie jetzt Mario Kart 8. Das ist handwerklich natürlich große, große Klasse, aber muss man das zwangsläufig dann prämieren? Noch eine Neuauflage von einem Spiel, das schon seit, weiß ich, 20 Jahren in ähnlicher Form auf den Markt kommt. Und diese Diskussion hast du in jeder einzelnen Kategorie, zum Beispiel im Bereich beste Inszenierung. Da kannst du sagen, geht man mehr aufs Handwerkliche oder geht man mehr auf den künstlerischen Aspekt raus. Also die Diskussionen waren schon sehr, sehr intensiv. Also es wurde den ganzen Tag da eifrigst debattiert. Und die Jury war ja insofern auch recht, recht ausgewogen, weil da natürlich Leute aus allen möglichen Kategorien dabei waren, aus allen möglichen Bereichen. Und ich glaube, am Ende des Tages kann man jetzt, was die Preisträger anbelangt, jetzt nicht wirklich meckern. Das war in diesem Jahr wirklich okay. Im Gegensatz zu den Vorjahren.
Das finde ich aber auch ein bisschen schade, dass eben, wie du sagst, okay ist. Ich habe mich nämlich dabei tatsächlich gefragt, ist das das Beste, was an Spielen in diesem Jahr rausgekommen ist? Und wenn es das tatsächlich ist, gehe ich einfach mal von aus, sollte man nicht ab und an einfach mal sagen, da geben wir gar keinen Preis für die oberste Kategorie, weil in Lords of the Fallen muss nicht mehr gefördert werden. Und wenn es nicht besser ist als das, was es ist, jetzt mal ernsthaft, muss man das wirklich noch besonders auszeichnen und nicht einfach mal sagen, wir setzen ein Jahr lang aus mit einem ersten Platz, bis wirklich mal richtig was Gutes kommt.
Ja, das gab es ja in den Vorjahren. Also in einzelnen Kategorien gab es dann eben keinen Preis. Und auch in diesem Jahr hat man zum Beispiel in der Kategorie Beste Innovation nur einen einzigen Nominierten gehabt und nicht drei, wie sonst üblich, weil man gesagt hat, tja, die anderen Sachen, die eingereicht waren, alle nett, aber Beste Innovation, da sind die Maßstäbe dann doch etwas höher, die man da anlegen sollte, wenn es schon Innovation heißt. Und deswegen hat man darauf verzichtet, da tatsächlich noch weitere Nominierte dazu zu nehmen. Also es wäre auch kein Problem gewesen, in einzelnen Kategorien wie, was ich, bestes mobiles Spiel oder ja, bestes Kinderspiel zu sagen, das ist alles Käse, da zeichnen wir gar keinen aus. Das war natürlich aber nach außen hin immer ein blödes Signal. Also wenn man tatsächlich da die Hosen runterlässt.
Genau.
Ja, 80 Millionen Leute hier im Land, aber wir kriegen irgendwie kein ordentliches Spiel zustande. Das wäre schon minimal peinlich. Aber ja, ich meine, so super viele Sachen kamen im letzten Jahr jetzt auch nicht zwingend raus aus Deutschland. Also was man merkt, ist, dass die Spiele im Bereich Smartphones und Tablets natürlich anziehen wie doof, aber es fehlt halt wirklich an diesen großen Konsolen-PC-Produktionen, die halt in der Kampfklasse von einem, also ich, Far Cry oder FIFA und so weiter unterwegs sind. Also da haben wir jetzt offen gestanden nicht so viel hierzulande.
Gut, Trend der Zeit ja auch. Die gibt es auch global nicht mehr in dem Maße wie jetzt früher. Du hast irgendwie ein Heft zu Weihnachten mit 50 Spieletests, da hast du dieses Jahr vielleicht 20 große dabei, ne?
Ja.
Genau. Letzte Frage zum Thema. Hier noch ein bisschen schmutzige Wäsche waschen, Insider-Infos. Gibt es da Bestechungsversuche bei den Jurymitgliedern oder gibt es da irgendwelche Politiker, die sich denn nicht benehmen oder gibt es dann auch irgendwelche tollen Sachen, die du erzählen kannst?
Tatsächlich war es in diesem Jahr alles sehr, sehr hoch anständig. In den vergangenen Jahren war es zum Teil nahe am Fremdschämen, muss man sagen. Also was da zum Teil ich meine, jetzt kann man es ja sagen, in den Jury-Diskussionen für Argumente vorgebracht wurden, da gab es dann schon diese berühmte Schere im Kopf, dass man gesagt hat, das können wir auf gar keinen Fall auszeichnen, die schlachten uns alle öffentlich. Das geht gar nicht, katastrophale Außenwirkung. Aber in diesem Jahr war das, muss ich leider sagen, eine wirklich sehr faire, sehr offene Diskussion, wurde nichts unter den Teppich gekehrt und am Ende des Tages waren die Entscheidungen auch relativ eindeutig. Also keine groben Mauscheleien. Alles schön durchgelaufen. Und sogar selbst die Moderation war in diesem Jahr super. Das war ja dieses Jahr die Tagesschausprecherin, die Judith Rakers, war auch komplett klasse durchmoderiert, sehr schlagfertig, sehr charmant und vor allem das Beste war, sie hat sich auch nicht angegliedert, wie es in den Vorjahren zum Teil bei einzelnen Moderatoren der Fall war, wo dann einzelne Leute gesagt haben, ja, ich habe vor 50 Jahren mal für 2 Minuten Pac-Man gespielt oder Tetris, ich bin hier irgendwie einer von euch. Das gab es in diesem Jahr nicht, die hat sich da sehr vornehm zurückgehalten und hat da wirklich den Preisträgern die Bühne überlassen und das fand ich schon alles sehr, sehr angenehm.
Von den neu ausgezeichneten Spielen würde ich mal gerne übergehen zu einem neuen alten Computer. Es gibt da ein ganz verrücktes Projekt. Da kann auch Mick ein bisschen was dazu erzählen. Also es gibt Bemühungen, quasi den C64-Nachfolger, den C65 inoffiziell mit mehreren Jahrzehnten Verspätung zu produzieren. Was erwartet uns da?
Ja, da ist halt so ein Team von, nennen wir es mal, verrückten Ingenieuren, die eben diesen C65 bauen wollen und behaupten tatsächlich, dass das Ding völlig 100% kompatibel zum C64 ist. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht, weil selbst alle C64 sind nicht 100% kompatibel zum C64. Wir erinnern uns noch alle an die in Braunschweig gebauten Dinger da. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen ein Problem gibt. Auf jeden Fall sieht das Ganze ganz interessant aus, wie so ein C128, an dem noch eine Floppy dran geflanscht ist, ich glaube 3,5 Zoll. Da dran ist aber auch gleichzeitig noch ein WLAN-Zugang natürlich, USB und so weiter, also was man so am modernen Dings hat. Und es kann wohl diese klassischen C64-Spieleformate, mit denen die halt heute gerne irgendwo im Internet abgelegt sind, abspielen, sodass die Spiele tatsächlich da laufen sollen. Anschluss geht über VGA und sagen es mal so rum, selbst wenn es nicht klappt, ich fand das Ding total stylisch und elegant. Das muss ich mal sagen, sowas würde ich mir ins Wohnzimmer stellen wollen.
Also ich muss kurz dazu ergänzen, also sie behaupten nicht, sie sind 100% kompatibel, sie sagen highly compatible, also fast alles soll laufen. Und offiziell heißt das Gerät Mega 65. Das hat sicher rechtliche Gründe, weil man eben nicht im Besitz der Markenrechte ist. Also es ist quasi der spirituelle Nachfolger des C64, ganz inoffiziell.
Also das habe ich auch geglaubt, dass heilig heißt. Entschuldigung, war ein Übersetzungsfehler.
Was soll das kosten, das Teil?
Das habe ich nicht so genau
noch gesehen. Das stand da, glaube ich, nicht bei. Das gibt es übrigens zwei Varianten. Du kannst es zum Selbstzusammenbauen kaufen.
Aha.
Und eben von denen selber fertig zusammengebaut. Aber ich glaube, das war auch eher mal so eine Absichtserklärung für nächstes Jahr irgendwann mal. Ich glaube nicht, dass da schon größere Produktionslinien irgendwo stehen oder sowas.
Also, Mick, wenn du jetzt sagst, das würdest du dir ins Wohnzimmer stellen, warum jetzt den Mega 65 und warum nicht irgendein Raspberry Pi oder irgendeinen anderen Billigcomputer? Es ist wirklich dieses Styling, was ja doch
sehr, der sieht schick aus, der sieht wirklich
dem Gehäuse nachempfunden ist, ne?
Der hat mich gleich angesprochen, der sieht aus wie ein C128 mit dem schicken Laufwerk dann. Also gerade das Laufwerk, finde ich, macht so einiges aus und jeder, der reinkommt, fragt doch danach. Das ist so ein typisches Ding, wenn du eine Party gibst, stellst das Ding da rein, dann brauchst du keine Musik mehr, das reicht dann.
Damit kann man die Mädels beeindrucken, gell, Mick?
Das ist nicht der Gedanke. Die wiederum, da habe ich andere Dinge in der Wohnung.
Lassen wir das.
Moment, nein, das interessiert mich jetzt. Ja, Mick, was?
Ich verstehe dich leider nicht, Jörg. Ganz, ganz schlecht.
Ich habe das gelesen und im ersten Moment fragt man sich, warum macht man es nicht gleich noch ein bisschen moderner von den Innereien? Also es soll wesentlich schneller sein als ein C64, aber bei den Grafikmodi gibt so auch die alten Einschränkungen, obwohl auch wegen der Kompatibilität. Und ich glaube, ein Grund, warum die Grafikleistung jetzt nicht so viel dramatisch besser ist, ist die, dass einzelne Programmierer in der Lage sein sollen, die Maschine zu beherrschen. Weil wenn du mit alten C64-Programmierern redest über die alten Zeiten und was so toll an der Kiste war, dann sagen dir die meisten, weißt du was? Den Computer konnte ein Mensch in- und auswendig kennen und auch beherrschen und man konnte einfach machen. Und mit all den, schon mit dem Amiga, ne, Grafik und größer und mehr. Und ich glaube, das könnte so die Programmiererszene auch nochmal anregen. Oder was glaubt ihr?
Wenn sich mehr als einer verkauft, also ich bin mir ja echt nicht so sicher. Wie gesagt, das Ganze wirkte auf mich eher sehr enthusiastisch und sehr, sehr, wie gesagt, mich hat's auch begeistert, aber ob da tatsächlich eine nennenswerte Zahl verkauft wird von den Rechnern und dann sich für einen Programmierer der Aufwand lohnt, also wenn man es nicht als Hobby macht und sagt, ich habe Spaß daran, bin ich mir nicht so sicher.
Na, ja, ich glaube das auch eher nicht.
Es gibt
ja
eh schon eine Szene. Also,
Kickstarter oder wie hier
also, kaufen die das Ding? Nee, doch nicht. Also es gibt noch keinen Preis. Es soll also Open Source alles sein. Also wenn jemand seine Schaltpläne dann selber irgendwie umsetzen will.
Also was Heinrich, was du gerade gesagt hast von wegen mit den Programmierern. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die alte 64er Demo-Coder-Szene, die es ja heute noch in Resten gibt, die immer noch Unglaubliches aus dem Rechner rausholen, dass die sich auf das Ding stürzen werden. Und dann gibt's noch Mick Schnelle und vielleicht den Jörg Langer, aber ich glaube nicht, dass es da viele Käufer vergeben wird. Nur Mick, was ich noch gar nicht so ganz kapiert habe, bei diesen Remake-Rechnern, also das gab's da bei dem Neo Geo, das hast du auch, glaube ich, für uns schon mal getestet, was ein Mist war und auch andere, oder dieses Retron-Dingens da. Meistens sind doch das einfach Plastikverpackungen von ganz normalen Minicomputern, die irgendwas emulieren. Und das ist aber Nachbau mit ausgetauschten Komponenten tatsächlich, oder was?
Ja, das ist ein richtiger Nachbau. Das ist nicht irgendwie so eine Korea-Konsole, wo sie da einfach irgendwas reingepfeffert haben.
Ja, genau.
Das Ding sieht schon aus. Ich weiß nicht,
ob das jetzt echt verwacht wird. Ja, es sieht so aus, oder ist da wirklich dann ein SID-Chip drin und so weiter, dass auch die ganzen Tricks der Coder und der Star-Programmierer damals, dass die noch funktionieren, weißt du?
Das recht verstanden habe, schon. Sind da die richtigen, also die haben angeblich für die vom C65 vorhandenen Chips, alles was da drin sollte, ist da auch drin. Genau so. Das ist immer so das Besondere an dem ganzen Projekt. Nicht irgendwie ein Universalchip mit einer Software drauf. Ein Emulator kann jeder am PC laufen lassen.
Ja, das klingt doch schon mal gut.
Also der Originalchip wird es, glaube ich, jetzt nicht sein. Wie gesagt, jetzt auch wohl rechtliche Gründe und sie reden hier von einer, weiß der Geier, Single-Core-CPU. Also das sind jetzt wirklich noch Sachen, da muss man abwarten. Kompatibilität. Wie gesagt, das ist jetzt, es gibt ja noch nichts, das ist jetzt angekündigt. Aber ich fand es einfach mal ganz, ganz amüsant. Und wie gesagt, also das Design doch sehr ansprechend. Also mal gucken, ob da nächstes Jahr wirklich was rauskommt. Mega 65.
Spannend auf jeden Fall.
Von Mega 65 rüber, ich glaube, einige Kollegen wollen es noch ganz kurz anschneiden, so ein bisschen Medienbranche intern, wenn Zeitschriften den Verlag wechseln müssen, weil sie verkauft werden. Da kann sich Roland auch noch an ein paar Sachen aus seiner Vergangenheit, kann er sich sicher noch dran erinnern. Und da erwischt sie jetzt auch zwei aktuelle deutsche Spielemedien.
Ja, die von Jörg gegründete GameStar und die GamePro haben das Medienhaus IDG verlassen und sind von einem französischen Medienhaus übernommen worden, die noch bisher gar keine Printmedien rausgebracht haben. Das kann mal eine ganz spannende Sache werden.
Ja, wobei es ja einerseits diese Hefte sind und es gibt ja da auch noch die Making Games und das MMO-Sonderheft und etwaige andere Sonderpublikationen.
Und die Online-Kanäle auch, ne?
Und das sind die ganzen Online-Kanäle, also, was man nicht vergessen darf.
Videonetzwerke, da hängt einiges dran.
Ja, da geht's um über 100 Millionen. Jetzt bin ich entweder Video-Views oder sogar Abonnenten, ich glaube Video-Views. Und da hat IDG eine große Sache hingestellt, das muss man einfach mal sagen. Wir haben ja hunderte von kleineren und auch sehr großen Let's Playern zum Beispiel gebündelt in ihrem zuletzt Alliance mit Y genannten Netzwerk. Sie haben die High Five Show, sie machen natürlich auch als GameStar und GamePro Videos. Dann nicht zu vergessen, sie hatten ja Online-Welten eingekauft, Online-Welten wiederum Krawall, was allerdings dann gleich dicht gemacht wurde. Also das ist schon einiges. Sie machen diese Making Games Konferenz. Die wollen sie wohl auch weiterhin mit IDG zusammen irgendwie betreiben. Also das ist schon ein großer Wechsel, der auch bestimmt einen guten siebenstelligen Betrag gekostet hat, wenn das reicht. Also da in diesen Regionen kenne ich mich nicht aus. Und was halt ganz interessant ist dabei, jetzt reden natürlich gleich auch wieder alle Leute drüber, denen ging es nicht gut, waren kurz vorm Dichtmachen, dass der für mich, der das ja schon auch lange begleitet hat, schon glaubwürdige Hauptgrund ist, laut IDG, dass schlichtweg der IDG-Konzern weltweit seine Ausrichtung quasi back to the roots gestaltet hat. Dazu muss man wissen, IDG ist ja ein sehr altes Unternehmen, wurde als IDC vor, glaube ich, 40 Jahren oder so von dem letztes Jahr verstorbenen Patrick McGovern gegründet, als eine Datenerfassung für die amerikanischen IT-Hersteller und Verkäufer. Also die hatten einfach keine gescheiten Marktdaten. Die Marktlücke hat er entdeckt, hat wohl sein Auto verkauft, so typische Gründerstory, und hat ein Unternehmen, das in irgendwann mal 100 Ländern der Erde unterwegs war, mit gewaltigen Mitarbeiterzahlen, unglaublichen Jahresumsätzen draus gemacht, auch Computerzeitschriften. Aber das war alles so aus dem B2B-Bereich kommend, also Computerwoche, Computer Weekly oder wie es hieß, Computerpartner, jetzt Channelpartner und solche Publikationen. Und quasi waren schon so Mac-Welt und PC-Welt, die dann auch in Deutschland aufgelegt wurden, waren schon so die erstmal ungeliebten oder etwas bunten Hunde sozusagen in der Firma, weil das halt an Endkunden gegangen ist. Und dann kam halt in IDG Deutschland 1997 noch die GameStar dazu. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste Mal mit meinen paar Mitarbeitern, die wir da anfangs waren, in die Kantine gekommen sind. Hat sich wirklich so alles umgedreht. Das sind die Wahnsinnigen. Das sind die über Spiele irgendwas machen. Und das war schon ein großer Schritt für IDG, sich quasi mit Entertainment zu beschäftigen. Und jetzt wurde quasi weltweit gesagt, wir konzentrieren uns wieder auf den B2B-Aspekt, da kann man andere Margen erzielen, auf Konferenzen, auf Datensammlungen, auf diese Spezialpublikationen. Und da passt wohl GameStar und Co. einfach nicht mehr rein.
Die in den USA auch schon lange kaputt sind. Also die GameStar hat es über den Sonderheftstatus nie rausgebracht und die GamePro hat auch schon im letzten Jahr hier ihre Pforten geschlossen.
Ja, ja.
Also von daher
bin
ich gestaunt, dass die gesagt haben, wir machen die Amis zu, aber die Deutschen lassen wir auf. Also da habe ich schon mich gewundert.
GamePro war ja schon gar kein Heft mehr seit vielen Jahren. GamePro war ja nur noch eine Webseite. Und das GameStar hat ja auch nie funktioniert. Das haben sie dann mal probiert als Lifestyle-Magazin, nachdem wir so erfolgreich gewesen sind. Und ja, dann muss man auch vielleicht noch, oder kann man sagen, dass die Amis, ja, und auch die anderen Zweigstellen von Entertainment sich nie so gut geschlagen haben, nachdem die GamePro erstmal den Heftstatus verloren hatte, wie die Deutschen, und da hat das wahrscheinlich einfach nicht mehr reingepasst. Und jetzt geht das Ganze eben oder ist gegangen gestern zu einem französischen Unternehmen, Webedia. Die machen so Sachen wie moviepilot.de, filmstarts.de, gamepilot haben sie auch schon. Das sind aber halt, ich glaube, das darf ich sagen, ohne gleich von irgendjemandem abgemahnt zu werden, das sind halt nun erstmal Leute, die kommen überhaupt nicht aus dem, ja, so redaktionellen oder aus dem Printgeschäft, sondern das sind Reichweitengenerierer, die natürlich da anders dran gehen. Und was sich natürlich auch viele fragen, ist, wie geht's mit den Heften weiter? Da weiß ich genauso wenig wie der andere, aber ich kann vielleicht ein paar Vermutungen anstellen. Und die sind nicht, dass das sofort geschlossen wird und kaputt gespart, aber ich denke, dass so mittelfristig ein reines Online-Unternehmen, das in Millionen Auflagen, in Anführungszeichen Reichweiten denkt, sich dann doch irgendwann fragen wird, warum drucken wir 80.000 Hefte und verkaufen 50.000 davon? Also die GameStar verkauft, glaube ich, noch 60.000 Hefte, so roundabout. Und wenn dann nicht ein Verständnis für Print da ist und auch die Strukturen in dem Konzern, um da richtige Entscheidungen zu treffen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht hilft.
Und das ist ja oft nicht da. Ich meine, als wir damals bei Videogames, als wir da eingestellt worden sind von Future damals, waren wir nach den Auflagen noch Marktführer. Also da haben wir noch mehr verkauft, als die GamePro heute verkauft. Und ja, da liegt es dann oft mal daran, sagen eben halt die Erbsenzähler, ja, aber und überhaupt. Und da muss man gucken, ohne halt wirklich zu überlegen, wo kann man noch vielleicht sinnvoll was einsparen und wo macht es vielleicht keinen Sinn, einfach nur zu sagen, so, wir machen jetzt mal ein neues Papier und machen dies und das, sondern zu sagen, wo kann man das auch irgendwie online ergänzen oder so. Da ist dann oftmals einfach nur dann der rote Notausknopf, wenn dann die Finanzabteilung sagt, so geht's nicht weiter, was dann ein bisschen schade ist.
Gut, auf der anderen Seite 60.000 Hefte, das ist immer noch ein Brocken. Ich meine, du sagst mit der GamePro mit so 15.000 liegen die gerade laut EVW, dass das wohl eher schwierig sei, und ich stimme dir zu, ich glaube, eine GamePro wird schon eine geringere Lebenserwartung haben als die GameStar mittelfristig. Aber gleichzeitig ist 15.000 ein Verkaufswert, mit dem man zum Beispiel eine Retro-Gamer sehr erfolgreich machen kann, als Nischenprodukt natürlich, die eine ganz spitze Zielgruppe anspricht und natürlich auch zu einem wesentlich höheren Preis als die GamePro und ohne irgendwelche DVDs drauf und so weiter.
Und mit einem kleinen Team. Guck mal, du hast mit drei Leuten und freien Mitarbeitern zu tun, während du bei der GamePro Redaktionsräume hast im großen Stil.
Ja,
du hast
die ganze Infrastruktur dabei, ne? Die GamePro hat auch nicht so wahnsinnig viele Leute, und die Infrastruktur, das ist natürlich eine Frage, wie da der Deckungsbeitrag ist des jeweiligen Objekts. Aber anyway, ich glaube einfach, dass Print sich weiter in eine Nische hin entwickeln wird, aber es kann in Nischen auch ganz heimelig sein, und wenn man dann einen Preis findet, den die Leser auch zu zahlen bereit sind, weil eines ist klar, mit Anzeigen kann man Print nicht mehr finanzieren, das ist völlig vorbei. Das ist nur noch ein Zubrot, auch für eine GameStar und auch für eine GamePro. Dann kann man das schon so kalkulieren, dass es auf Dauer läuft. Und trotzdem denke ich halt, ein Unternehmen, das auf Massen Internet-Sites setzt und da auch, ja, das wird sich dann irgendwann schwer tun, denke ich.
Also wenn jetzt da in Frankreich irgendwelche Manager sitzen und gerade merken, hey, Moment mal, wir haben bei dieser tollen Übernahme, was, das sind auch Printhefte dabei? Was sollen wir jetzt damit machen? Die dürfen wir gerne bei dir anrufen, so für 1 Euro.
Ja, dann kann ich trotzdem die laufenden Kosten nicht tragen. Also danke. Würde ich im Lotto gewinnen? Ja, jederzeit für 1 Euro oder auch für mehr Euro. Aber dazu müsste ich erst im Lotto spielen.
Hat sonst noch jemand eine Anekdote? Es sind ja viele schon mal übernommen worden. Also Petra bei Computec, da kam die Schweiz bei Roland, bei wie hieß es, bevor Future kam?
Wir sind ja ursprünglich DMV gewesen. Danach waren wir dann gab es Markt und Technik, Magna Media, und dann sind wir übernommen worden von WK, Consumer Medien. Und die WK-Jungs haben uns
natürlich verkauft. Genau.
Wir sind ja 2 bis 3 Mal übernommen worden, ganz genau.
Ja, Computec hat ja in den vergangenen Jahren auch fleißig übernommen. Also da war ja Cypress dabei mit Games Aktuell und der Play 3 damals. Dann kamen 4Players dazu vor 2 Jahren, oder ein Golem.de kam noch dazu. Also da sieht man einfach, dass sich der ganze Markt konsolidiert, und zwar nicht nur im Printbereich, sondern natürlich auch im Online-Bereich. Es gibt ja nur noch ganz, ganz wenige gallische Dörfer, wie jetzt Jörg zum Beispiel, die da alleine unterwegs sind, aber ansonsten hast du ja ganz viele, jetzt auch ganz große, wie in Online-Welten oder in 4Players, die inzwischen neue Besitzer haben. Und am Ende des Tages, was ich nur gelernt habe in den vergangenen Jahren, wann immer jemand den Satz sagt, es wird sich übrigens nichts ändern, alles bleibt, wie es ist, dann weißt du ganz genau, in einem Jahr ist die Welt komplett anders. Und ja, also man kann da einfach nur die Daumen drücken, dass das alles total easy durchläuft und dass das da alle Sorgen, die da momentan geäußert werden, dass die alle unbegründet sind. Aber klar ist natürlich auch, dass sich da in irgendeiner Form sicherlich was ändern wird. Also es wäre die erste Übernahme der Welt, wo sich nichts ändert, wo alles bleibt, wie es ist.
Es müsste sich doch eh was ändern. Ich meine schon alleine rein räumlich. Ich meine, das sitzen alle im IDG-Gebäude. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das da alles so bleibt.
Ja, die haben aber ein Video veröffentlicht gestern, wo der, oh Gott, ich bringe den Titel nicht zusammen, aber erst der Vorgesetzte der Redaktion, der René Häuser, und der Heiko Klinge, der aktuelle Chefredakteur und lustigerweise interviewt vom André Peschke, der ja von Krawall gekommen ist zu erst Online-Welten und dann GameStar. Und die haben da relativ offen drüber geplaudert, und was das anbelangt, ist der Plan, in München zu bleiben, aber natürlich in anderen Büros. Klar, das geht nicht, das ist dann einfach ein anderes Unternehmen. Also IDG will das auch loswerden, dass da ja, die brauchen Entertainment nicht mehr.
Ja, die haben auch relativ freimütig auch gesagt, dass die Schnittstellen und die Anschlussstellen jetzt bei den anderen Magazinen relativ gering waren, also zu einer PC-Welt oder zu einer Mac-Welt und so weiter, dass es da faktisch keine Berührungspunkte gab. Insofern macht es natürlich Sinn, dass man das Ganze dann, ja, kann man auch in einem anderen Gebäude sitzen. Das spielt dann auch keine Rolle mehr.
Ja, und dann gibt's auch noch den Faktor, während zu meiner Zeit es zum Beispiel eine eigene Produktionsabteilung gab, eine eigene Vertriebsabteilung, so richtig im Haus, mit teilweise gutem Headcount, ist da das allermeiste längst ausgelagert worden. Das heißt, also es fehlt jetzt nicht auf einmal wenn nur Entertainment umzieht, fehlt nicht auf einmal irgendein wichtiges Bindeglied intern, wo man überhaupt nur ein Heft dann mit herstellen kann.
Gut, aber die Spieleveteranen, die sind auch unabhängig, und deswegen bewegen wir uns auch unauffällig weiter zum nächsten Thema. Ich glaube, wir sind jetzt gleich reif für, was wurde zuletzt gespielt oder sonst noch gemacht. Vorher will ich nur zwei, drei Kleinigkeiten kurz reinwerfen, müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Das eine ist, wer es noch kennt, Chips Challenge. Das war das eine Spiel, weswegen man ein Atari Lynx damals hätte kaufen wollen.
Klacks. Ein
Puzzlespiel-Klassiker. Ja, aber Klacks gab's ja auch dann für andere Systeme. Aber Chips Challenge war lange Zeit Lynx-exklusiv, aber nicht mehr lange. Es soll nämlich Ende Mai soll das offiziell auf Steam wieder veröffentlicht werden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so neu. Neu ist aber der Nachfolger. Es gab also ein Chips Challenge 2, das seinerzeit nie veröffentlicht worden ist, also von Chuck Somerville, den Originalentwickler, und das wird auch auf Steam kommen, also ich glaube so Größenordnung 5€ Ende Mai. Also wer da noch schöne Erinnerungen dran hat, der soll da mal ein Auge drauf haben. Dann haben wir einen lieben Gruß vom Winnie Forster. Kennt der ein oder andere vielleicht noch?
Erlebt.
Also Winnie arbeitet noch an seiner Internetverbindung. Also es ist nicht auszuschließen, dass er irgendwann auch mal wieder dazustößt in die Runde. Ich glaube, er muss da mal über Petra an den Verkehrsminister gehen, dass da seine Kabel aufgerüstet werden.
Wo wohnt er denn? In welchem? Auf welcher Hallig?
irgendwo am Ammersee in einem.
Ja, das Dorf. Ist ja kein Wunder.
Utting am Ammersee, das wunderschöne Utting am Ammersee.
Und Winnie war auch gut beschäftigt. Er bringt nämlich gerade eine Neuauflage seines Klassikers Spielkonsolen und Heimcomputer heraus. Also jetzt bis einschließlich 2015. 264 Seiten, 800 Fotos, Auslieferung Mitte Mai. Und ich darf hier im Werbeblock erwähnen, dass wir auf gameplan.de vor dem 15. Mai vorbestellt. Der kriegt das auch versandkostenfrei dann zugeschickt. Also wer es noch nicht hat, gehört in jeden Haushalt und die Neuauflage war auch wirklich überfällig. Spielkonsole und Heimcomputer, unser Buchtipp. Apropos Buchtipp, ich arbeite übrigens dran, Lenhards Spieljahr 1984 auf iBooks zu bringen. Also die Apple-Aktie wird jetzt auch gleich explodieren. Und einen kleinen habe ich noch. Und zwar, das ist jetzt total niedlich, also als ich jung war und die größte Sache, die man hören konnte, war Pop nach 8 auf Bayern 3 mit Thomas Gottschalk. Das war, bevor Gottschalk Fernsehen gemacht hat. Da hat er Radiomoderation gemacht und da gab es immer die Grüße. Also da konnte man hinschreiben und sagen, der Hansi grüßt die Angie und solche Sachen, kennt ihr vielleicht noch. Und also das ist jetzt, was wir jetzt hier gerade machen, ist das, was dem am nächsten kommt so ungefähr. Und zwar gibt's eine Art Powerplay-Hochzeit. Und wir sind gebeten worden, das noch unauffällig zu verkünden, unseren Segen zu geben. Also hiermit die Spieleveteranen heißen hiermit gut den Lebensbund, der geschlossen wird zwischen, wie ich noch den Namen finden, Moment, sag mal einer was inzwischen, gebt mal ein paar Ehe-Tipps.
Christopher also und Sandra. Das siebte Jahr ist immer sehr gefährlich. Gemeinsames Konto ist zu überlegen. Ehevertrag. Aber alles toll.
Also Christopher und Sandra, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einer Ehe ähnliche Werte hat zu kulturelles Erbe. Und wenn also beide alte Powerplay-Leser sind, dann glaube ich, muss man uns da keine Sorgen machen, oder? Wie ist eigentlich die Scheidungsrate bei uns im Team?
Also bislang null, aber.
Ich weiß nicht, es geht schon sehr ins Persönliche rein.
Nein? Ach komm, Jörg, wie viele Ehen hast du denn schon hinter dir?
So bei mir nicht. Ich bin glücklich verheiratet im, oh Gott, 12. Jahr sogar. Aber aber wie gesagt, weiß nicht, ob das jedem recht ist, der vielleicht gerade auch nicht anwesend ist. Also.
Okay. Ja gut, ich frage jetzt noch die Anwesenden. Petra, du bist auch noch verheiratet? Ernsthaft?
Ja, auch tatsächlich seit jetzt fast 12 Jahren. Tatsächlich.
Sagenhaft.
Wahnsinn, ne?
Die Zeit vergeht.
Unfassbar.
Also Christopher und Sandra, wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Also durchhalten.
Toi, toi, toi. Nur die besten Wünsche.
Viel Glück.
Die Konsolen nicht aus dem Schlafzimmer verbannen.
Schade, dass dieser Mega 65 noch nicht draußen ist. Das wäre als Hochzeitsgeschenk natürlich ideal. Und damit gehen wir über zu der Frage, was haben wir zuletzt gespielt oder gemacht oder geheiratet? Ich glaube, neue Ehen haben wir nicht zu bieten, aber wer möchte denn anfangen mit Spiele und anderen Dingen, die ihn in den letzten 4 Wochen beschäftigt haben?
Na gut, dann fange ich an. Geheiratet habe ich nicht.
Aber Glück ist noch zu haben.
Naja, auf jeden Fall habe ich Dominations gespielt.
Nein!
Dominations ist... Wer pfeift denn da? Dominations ist natürlich ein Free-to-Play-Nip vom armen Brian Reynolds, der uns ja vor Jahren an die Free-to-Play-Gangster irgendwie abhanden gekommen ist. Big Huge Games, wer kennt vielleicht unter Umständen noch Rise of Nations? Das war die richtig spielbare Version am PC, Strategiespiel, bisschen leicht zu spielen, aber ein gutes trotzdem. Und Dominations sieht tatsächlich fast genauso aus. Es ist, wie gesagt, man baut halt klassisch wie bei allen Free-to-Play-Dingern irgendeine Festung aus, guckt, dass man andere Dings erobert, denen was klaut. Und muss natürlich fürchterlich aufpassen, kein Geld auszugeben. Hier habe ich aber tatsächlich am Anfang mal 10 Euro investiert.
Nicht schlecht.
So ein Sonderangebot. Ja, da kriegst du am Anfang gleich ein Sonderangebot, da kriegst du nicht nur irgendwie Zeugs, sondern auch noch anderes Zeugs. Und dann ist der Einstieg zumindest relativ gut spielbar. Man muss sich, sagen wir es mal so, damit abfinden im Spiel, dass man zum Aufleveln in ein neues Zeitalter 2 Tage braucht. Das heißt, einfach nicht reingucken. Aber in der restlichen Zeit hat man tatsächlich immer was zu tun. Es ist ein Free-to-Play-Titel. Ich spiele ihn wirklich nur, weil ich diese Brian Reynolds-Grafik à la Nations so gerne sehe und spiele. Ich spiele es auch erst seit 3 Wochen. Wer weiß, ob ich es dann nächste Woche auch noch spiele. Aber da macht es bis jetzt tatsächlich Spaß.
In welchem Zeitalter bist du denn?
Ich bin, ach Gott, im dritten. Was ist denn das dritte? Ich habe die Chinesen und spiele... Mittelalter ist das nächste, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Dann bist du in der Antike, glaube ich.
wie auch immer. Jedenfalls, ich glaube schon, also ich habe schon zweimal ausgebaut.
Okay, das ist Rundenstrategie, ja?
Nein, das ist klassische Echtzeit.
Okay.
Das, wie gesagt, das also sieht fast aus wie Rise of Nations, spielt sich auch sehr ähnlich. Wie gesagt, ist aber ein Free-to-Play-Titel mit permanenten Stops und die wollen dich permanent natürlich dazu bringen, ihr Zeugs zu kaufen. Du kannst zum Beispiel dann auch sagen, ich füll meinen Goldvorrat eben mal auf für Geld und solche Sachen. Das ist da alles drin. Darf man echt nicht machen, weil sonst kostet es absurd viel Geld. Dann kannst du genauso gut dir, was weiß ich, bei Ryan Reynolds vorbeifahren und ihn zwingen, ein neues, richtiges Spiel zu machen.
Ich hatte eben den Eindruck, als wäre Jörg nicht ganz so begeistert über dieses Spiel. Kann das sein?
Ja, ich halte es für schlimmen Dreck. Also ich stimme Mick zu, das ist eine tolle Grafik, aber ich halte es ehrlich gesagt für noch schlimmer als Godus von Peter Molyneux. Es hat wahnwitzige Steigerungsraten bei den Kosten. Also dieses Anfangspaket, das Mick beschrieben hat, habe ich auch gekauft, weil sonst kann man fast gar nichts machen, weil man da ein Haus kriegt und ein Haus bringt zwei Bewohner und also man hat dann auch nach mehreren Spieltagen erst 4 oder 5 Häuser wohlgemerkt. Und es ist so das typische Konzept, das erste und das zweite Haus gibt's kostenlos sofort auf die Hand. Das dritte kostet dich 50 Gold und das vierte kostet dich dann 12.000 Gold und neues Zeitalter.
Inzwischen sind wir bei 450.000 Gold für
einen. Ja, genau. Und es ist wirklich also voll darauf ausgelegt, dass man eben da endlos lange spielt oder eben zahlt. Und das ist das, was ich diesem Konzept quasi vorwerfe. Ich habe nichts gegen die Idee, für Spiele zu zahlen. Ich habe auch nichts gegen die Idee, nach und nach zu zahlen, wenn mir es gefällt. Aber bei Dominations kann man eigentlich fast nur zwei Sachen machen. A, wie es Mick macht und wie ich es dann auch gemacht habe, dass man halt echt nur alle paar Tage reinguckt, wobei es dann den Kniff gibt, dass man dauernd angegriffen wird und dadurch Gold verliert. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Mick. Du verlierst dann tatsächlich.
Ja, aber ich habe meine Festung inzwischen ziemlich gut ausgebaut.
Ja. Und aber auch das, also dann hast du eine Festung aus 60 einzelnen Mauerstücken und jedes einzelne kannst du zigmal upgraden. Das erste Mal kostet es 1.000 Gold, das nächste Mal kostet es 5.000 Gold. Wohlgemerkt pro einzelne Mauersteinchen. Also es ist so widerlich, dass mich's echt abschreckt und ich habe unsere Leser sehr davor gewarnt. Aber mir hat's auch die ersten paar Stunden Spaß gemacht und ich dachte, der Schöpfer von Civilization 2, von Alpha Centauri, von den von Mick schon erwähnten Spielen, die alle super waren im Strategiebereich, der schafft es vielleicht mal ein Free-to-Play-Strategiespiel zu machen, das nicht einfach ein Clash of Clans-Klon ist. Und da bin ich wirklich bitter enttäuscht worden.
Er hat ja jahrelang bei Synga gearbeitet. Das hat natürlich gewisse Auswirkungen. Ich glaube, der wird schon korrupiert in gewisser Weise.
Aber du hast gerade gesagt, ja, Clash of Clans, das ist ja das Ding halt. Also das kannst du nicht eben mit einem historischen, klassischen Echtzeitspiel vergleichen. Halt. Clash of Clans ist eben, du baust auf und wenn du halt wartest, das sehe ich auch bei dem Star Wars-Verschnitt von Clash of Clans, den ich spiele seit Jahr und Tag. Ja, wenn du nur wartest und das Gold hast, wirst du überfallen, das Gold wird wieder gestohlen, musst länger warten und so. Naja, aber so laufen die halt. Ich habe mich bisher geweigert, auch nur 1 Cent für zu zahlen für das ganze Ding.
Okay. Ja, also, aber was ist halt Free-to-Play ist böse, ja. Das ist das nächste Spiel, oder?
Okay, darf ich dann?
Ja.
Also, das nächste ist kein Free-to-Play-Spiel, aber ich spiele es trotzdem auf dem Tablet, Sorcery 3. Wer Sorcery 1 und 2 kennt, das sind letztendlich ist das, wem sagt der Name Steve Jackson noch was und diese Fighting Fantasy Books. Und letztendlich ist das ein gigantisches Fighting Fantasy Book, was man so, wenn man es dann kaufen als Buch hätte, zehntausende Einträge hätte. Du bewegst dich hier, statt Seiten zu blättern, auf einer Karte, kannst da relativ frei die Wege, was heißt frei, also hast mehrere Möglichkeiten und dann kriegst du relativ viel Text angezeigt, wie in einem klassischen Buch. Musst den tatsächlich lesen, ist auf Englisch, aber du kriegst halt so nach und nach so ein typisches Fighting-Fantasy-Book-Abenteuer erzählt, in dem du auch Kämpfe machen kannst, die sind, naja, actionlastig ist falsch, man kann halt auch da vorwählen, wie man angreift, wie man sich verteidigt, da ist so ein bisschen Taktik auch drin, man kriegt in den Texten schon mal so leichte Hinweise, wie der Gegner jetzt gerade kämpft oder nicht. Und dann sind immer mal wieder so kleine Spielchen drin, so ein bisschen wie die Lone Wolves, bloß, wie gesagt, bei den Lone Wolves, die sind ja tatsächlich aufgebaut wie ein Buch. Und das hier ist tatsächlich einfach eine Karte, auf der du rumspielst. Und Sache riesengroß. Ich habe schon Teil 1 und 2 gespielt. Und die machen mir einfach Spaß. Das ist wirklich, da nimmt man sich einen Abend mal eine Stunde oder zwei Zeit und spielt wieder ein bisschen weiter. Kostet 5 Euro, dann kostet es gar nichts mehr. Also kein Nachkaufen, kein gar nichts. Und ist, wie gesagt, also das 3, ich habe es natürlich noch nicht durch, das soll noch viel größer als 1 und 2 sein, dann ist das schon eine ganze Menge. Und als letztes Shadowrun Chronicles. Ich weiß nicht. Ich hab's auch erst 2 Tage gespielt. Ich finde das Ding sterbenslangweilig. Das ist ja...
Moment, Sekunde. Welches Shadowrun ist das? Da gab es jetzt so viel in letzter Zeit. Was ist
das? Das ist ganz, ganz neue. Erst gestern oder vorgestern rausgekommen. Das ist, so hieß es mal, Shadowrun Online.
Ah, nicht das Rollenspiel, alles klar.
Nee, das ist, also wie gesagt, man kann es mit bis zu 4 Leuten spielen. Man kriegt in einer, auch 3D-Grafik, sucht man sich Aufträge raus und kann die allein spielen, indem man halt alle steuert oder eben mit Kollegen online spielen. Und die Missionen sind alle sehr klein. Die Karten sind recht klein. Das Ganze ist simpel gemacht. Also, wer weiß was, also, man spielt rundenweise auf der Karte. Und, es ist relativ leicht. Und vor allen Dingen, es hat gegenüber den anderen Shadowrun-Dingern keine ordentliche Story. Shadowrun lebt nicht zum geringen Teil von einer ordentlichen Story. Shadowrun bietet einen riesen Background und hier ist das eher so eine Alibi-Funktion. Zum Beispiel auch am Anfang. Man wird ganz am Anfang von einer, man liegt da unter irgendwelchen Ärzten, die einem da irgendwie ans Leder wollen, dann liegen die plötzlich tot am Boden, dann erscheint so eine Stimme und die hilft einem da raus, dass letztendlich das Tutorial ist, aber das kommt irgendwie nie wieder und das interessiert den Helden auch nicht so recht und irgendwie hat man den Eindruck, da sind einfach eine ganze Menge lauter sich auch teilweise vom Gebiet her recht häufig wiederholender Dings so aneinander gehängt worden. Artemetro ist ja Shadowrun. Ja, man kann zwischendurch natürlich aufleveln. Man kann, ist zum Beispiel nicht an irgendwas gebunden. Du kannst dir einen Kreuz- und Quercharakter machen aus allen möglichen Eigenschaften und so. Aber da springt irgendwie der Funke nicht über.
Petra, was ist denn bei dir übergesprungen in spielerischer oder sonstiger Hinsicht?
Es ist fast ein bisschen peinlich, weil ich gebe mir momentan riesige Mühe, allen Verlockungen zu widerstehen, die da draußen lauern. Also es gab ja vor kurzem GTA 5 PC, auf das ich mich riesig gefreut habe, aber ich kenne mich, ich weiß ganz genau, sobald ich damit anfange, bin ich verloren. Ich werde 2 Wochen lang nichts anderes tun, als GTA 5 spielen. Gleiches fürchte ich für Witcher 3, was demnächst kommt. Also ich versuche das momentan wirklich massiv zu vermeiden und installiere einfach nur wie ein Berserker alles, was im App Store neu rauskommt. Sobald ich demnächst mal wieder etwas Luft finde zwischen all den ganzen anderen Aktivitäten, gucke ich mir mal wieder ein vernünftiges PC-Spiel an. Also ich schaue jeden Tag rein hier bei Steam und so weiter, ob es was Feines gibt. Und es gibt leider zu viel Gutes. Ansonsten war ich letzte Woche auf der Berlin Games Week, habe mir da ein paar Vorträge auch angehört von den vielen Menschen, die dabei waren. Unter anderem der Noah Falstein war dabei, falls noch jemand kennt, der Games-Chef von Google inzwischen ist, der war ja früher bei LucasArts, Lucasfilm Games, hat damals die Indiana Jones-Spiele gemacht, das war ja ganz spannend. Was mir nur aufgefallen ist, letzte Woche bei dieser Games Week in den Vorjahren hatte man bei den ganzen Vorträgen immer so 1, 2 zentrale Themen, wo alle gesagt haben, Leute, macht unbedingt Free-to-Play-Spiele oder macht Browser-Spiele oder macht irgendwas für Smartphones. Das gab es in diesem Jahr gar nicht. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, als wären die Menschen etwas orientierungslos, was so das nächste große heiße Ding wäre in der Spielebranche. Vielleicht würden es da die E3 demnächst etwas mehr erleuchten, aber so richtig der super mega heiße Trend ist da nicht absehbar. Also weder eine Apple Watch noch die ganzen Oculus Rifts dieser Welt. Also so richtig heißes Ding jetzt momentan nicht, wo alle sagen, in die Richtung gehen wir. Bin ich mal gespannt, was da in, wann ist die E3? In einem Monat? Juni.
Ja, 6 genau. Wochen, ja.
Ja, 6 Wochen.
Aber das war spannend, weil bei der GDC, die ja hier im März war, da war eigentlich die Mehrheit wirklich, der Hype war riesengroß über VR und so, der ist ja nicht nach Europa rübergeschwappt.
Ja, aber den gibt es ja seit 20 Jahren. Also das ist ja... Ich hoffe ja mal, dass das irgendwann mal tatsächlich dann einen Durchbruch feiert, aber momentan habe ich da nicht wirklich Hoffnung, dass das demnächst in jedem zweiten Haushalt installiert ist, das Ding. Also insofern, es fühlte sich etwas orientierungslos an. Also alle machen so ein bisschen vor sich hin und manche kehren wieder zu Boxed und Steam zurück und haben sich da ein bisschen die Finger verbrannt mit Free-to-Play-Spielen oder mit Smartphone-Teilen.
Kein Wunder, so wie Jörg da vorhin vom Leder gezogen hat, da würde ich mich auch nicht mehr trauen, ein Free-to-Play-Spiel zu machen.
Das ist jetzt vorbei, das kann man jetzt vergessen. Ja, das Thema ist durch. Nein, also insofern kann ich momentan keinen echten Tipp geben. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich dann wieder etwas aus dem Vollen schöpfen.
Also ich kann es auch relativ kurz machen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Neues gespielt. Ich habe dafür eine wunderschöne, inspirierende Geschichte, eine wahre Geschichte zu erzählen. Es war nämlich hier im Spieleveteranen-Podcast vor ziemlich genau einem Monat. Da habe ich also relativ mutlos und verzweifelt von meinen Bloodborne-Versuchen erzählt. Und ich hatte eigentlich schon aufgegeben. Aber dann hörte ich eine Stimme. Und es war Jörg. Und Jörg hat mir gut zugeredet und gemeint, du bist ja schon fast bei dem Boss und jetzt mach mal und so schlimm ist das gar nicht mehr. Und in der Tat, dank Jörgs warmer Worte, habe ich es dann nochmal versucht. Ich habe es geschafft, ich bin zum Boss, habe ihn besiegt, Speicherpunkt und seitdem kann ich auch leveln und überhaupt. Und also so jeden zweiten Abend, vielleicht nicht gerade kurz vorm Einschlafen, weil es zu aufregend ist, aber also ich spiele immer noch gern so ein bisschen Bloodborne. Also ich bin auch, glaube, durchspielen wäre es wohl nicht. Und es gibt immer noch ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen unnötig hart, aber es hat schon seinen Charme, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen dann mehr von der Welt sieht und die Zusammenhänge und hier dann eine Abkürzung und das verbindet damit. Und also das gefällt mir jetzt doch noch um einiges besser. Also bei mir immer noch Bloodborne PS4. Wie gesagt, danke nochmal an die Telefonseelsorge der Spieleveteranen, dass sie mir den Mut gegeben haben, weiterzumachen. Und das andere, was ich noch verfolgt habe, ist auch nichts wirklich Neues. Also Hearthstone wurde ja auch schon erwähnt. Und da ist ja jetzt rausgekommen, die Schwarzfels-Erweiterung, also Computergegner besiegen, die teilweise wirklich sehr lustig sind und dafür gibt's dann neue Karten und ist jetzt nicht viel anders als die Naxxramas-Erweiterung vor einem Jahr, also auf hohem Niveau und eine gute Ausrede, warum man mal wieder Hearthstone unbedingt spielen muss.
Hast du es gekauft oder mit dem Gold dir gekauft? Du bist ja mal der große Gold-Spieler, weiß ich noch.
Ich habe nach wie vor nichts ausgegeben bei Hearthstone. Hier hätte ich jetzt Gold spielen müssen, aber ich bin in den Genuss einer Pressefreischaltung gekommen erstmals.
Ah, interessant.
Also von daher kann ich jetzt meine Serie aufrechterhalten, aber ansonsten hätte ich noch ein, zwei Wochen noch ein bisschen Gold sparen müssen, Daily Quests und so. Ja, Roland, willst du gleich? Bevor Jörg dann...
Bevor wir uns alle kurz noch mal was zu trinken holen können.
Oh, richtig. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch eure Kaffeepause dann immer. Also dieses, also bitte.
Bei mir ist es relativ kurz auch. Ja, ich bin noch in zwei, drei Projekten verstrickt, über die ich noch nicht so richtig viel sagen darf. Ich habe auch mir das Spiel mit H, das ich ja, ich nehme Lehre an, Hearthstones, nicht Hearthstones, habe ich auf dem iPhone gespielt. Das ist noch viel tückischer, wenn man dann abends im Bett liegt, nochmal eine Runde spielen und so und dann will man schon schlafen gehen, aber der Gegner verbringt Stunden mit dem Zug und so, aber ist wirklich gut umgesetzt, muss ich sagen. Auch auf einem altmodischen iPhone 5 kann man das noch prächtig spielen. Ein weiteres Geheimnis, was ich hiermit offenbare, ist, was ich bei den Podcast-Aufnahmen mache, der Spieleveteranen. Ich mache dumme Sachen in World of Warcraft, die zum Beispiel Reputation farmen oder andere Quests erledigen. So auch jetzt gerade bin ich im Shadowmoon Valley unterwegs.
Sekunde. Während der Aufnahmen spielst du World of Warcraft?
Da staunst du. Huh? Ganz genau, ganz genau.
Ich bin entsetzt. Das ist ja unglaublich. Denn das heißt, wir kriegen hier gar nicht deine volle geistige Kapazität und Aufmerksamkeit.
Naja, guck mal, das ist doch, wenn ich da durch die Gegend laufe und nur Typen umhaue, um Rep zu farmen, da brauche ich wirklich nur 3% meiner Gehirnzellen zu und alle anderen 97% habt ihr dann im Spieleveteranen-Podcast. Und es ist dir ja nicht aufgefallen, nach all den Monaten nicht, oder? Ist es dir jemals aufgefallen?
Ich habe mich schon gewundert, wo die 3% geblieben sind. Also, aber...
Sehr schön.
Und wie oft bist du schon gestorben während der Aufnahme, weil du nicht aufgepasst hast?
Eigentlich kein Mal. Wie gesagt, das ist alles, ich bin ja, ist nicht mehr irgendwie der Noob-Hunderter Charakter, sondern schon ein bisschen auch länger dabei, hab ja die BlackRock Foundry quasi ausgefarmt. Ich müsste mich jetzt mal einschmuggeln in befreundete Gilden, um da mal heroische und andere Runs zu machen, um mein Eye-Level zu steigern. Aber gut, ich meine, das ist so für nebenbei ganz nett, aber richtig. Was ich aber unterstützt habe, was Neues und was nicht mit WoW zu tun hat, ist ein Kickstarter-Projekt. Da hat auch der Chris Hülsbeck schon für die Kreditkarte gezückt. Das nennt sich Projekt Sidologie. Und was es ist, es ist ein Komponist aus Belgien, meine ich, kommt der, oder ja, aus Belgien. Und der nimmt alte Musikstücke von Commodore 64 Spielen und arrangiert die neu oder alt, wenn man so möchte, mit Klängen wie die Jean-Michel Jarre, den wir auch noch aus den 80er Jahren kennen, Oxygen, Magnetic Fields, Equinox, nutzen würde. Also im Prinzip hört man dann Stücke von Ron Hubbard und wie sie alle heißen mögen, als wenn es Jean-Michel Jarre zufällig mal auf seinem Synthesizer spielen würde.
Das ist der ja Doppelretro.
Richtig. Der hat auf der Kickstarter-Seite, die wir auch wahrscheinlich verlinken, wieder auf der Spielveteranenseite einige Beispiele und ist recht zu empfehlen. Der hat nur 13, 13 Tage Zeit dafür. Das Ziel hat er schon verdoppelt und erreicht, aber natürlich sind auch wieder diverse Stretch Goals dabei. Wenn wir mehr kriegen, holen wir noch mehr Komponisten an Bord oder mehr CDs gibt's. Also jetzt glaube ich schon gerade 4 CDs oder so und Projekt Sidologie kann ich doch allen Musik- und Oldie- und Jar-Freunden ans Herz legen.
Ich bin ja immer noch ganz konsterniert. Ich will ja gar nicht wissen, was andere Spieleveteranen während der Aufnahme machen.
Candy Crush.
Siehst du, Hanrich, ich bin nicht der Einzige, der hier spielt nebenbei.
Ich habe den Männer 10-Sekunden-Schlaf immer mal wieder.
Soll nämlich Autofest, passt das ja ganz gut.
Apropos 10-Sekunden-Schlaf, Jörg, jetzt schlägt deine Stunde.
Was geht's? Ich habe hier gerade auch was. Ich möchte erst nochmal sagen, glaubt nicht dem Mick, dass Dominations irgendwie spielenswert wäre, aber glaubt dem Mick, wenn er sagt, dass Shadowrun Chronicles Mist ist, weil ich habe seinen Worten nichts hinzuzufügen. Außer er hat im Koop Lust zu spielen, und zwar relativ einfache Rundentaktik, dann kann das schon Spaß machen. Wir haben es auch ausprobiert mal zu zweit, ja, ist schon ganz okay. Aber ja, ich habe mit nichts hinzuzufügen. Dann habe ich das von Petra sehnlichst erwartete, aber noch nicht gespielte GTA 5 PC tatsächlich gespielt und bin wirklich begeistert. Also ich habe das damals 2013 ein paar Stunden gespielt, als es halt für die Last Gen rauskam, ein bisschen rumgecruised und so. Und jetzt spiele ich halt wirklich mit den drei nicht immer völlig sympathischen Charakteren die Handlung durch und nur so ein bisschen nebenbei und hab richtig Spaß daran. Allerdings hat's Rockstar mal wieder geschafft, das war schon bei GTA 4 PC so, sich diverse Fehler zu leisten. Also einmal den Fehler, dass man mit einem deutschen Sonderzeichen, also einem Umlaut, das Spiel gar nicht starten konnte, weil das Directory dann falsch angelegt wird und das Spiel es irgendwie nicht findet. Oh mein. Und das ist genauso bei GTA 4 schon gewesen. Ich kann mich noch erinnern. Dann gab's das Problem, bei mir an einem der Redaktionsrechner wollte das Ding einfach nicht starten. Also aus Steam heraus hat er kurz dieses Windows dreht sich Wartesymbol gemacht und dann ohne irgendeinen Kommentar ging's einfach zu Steam zurück oder auf die Workbench. Kein Absturz, keine Fehlermeldung, vor allem aber kein Spiel, obwohl ich das natürlich original hatte. Und um dann gewisse Sachen abzutesten, habe ich mir tatsächlich irgendeinen chinesischen Crack besorgt. Mit dem lief's problemlos, hat 10 Minuten gedauert, den runterzuladen, dann lief's. Und erst nach ein paar Tagen hat dann, und da wurde halt einfach dieser Social Club irgendwie ausgetrickst oder übersprungen, was weiß ich. Und nach 2 Tagen hat es dann auch Rockstar geschafft, den Social Club überall zum Laufen zu bringen. Aber ich muss wirklich sagen, ein fantastisches Spiel auf PC, ganz klar die schönste Fassung. Auch nicht dermaßen hardwarehungrig. Und also ganz tolle Mission, unglaublich abwechslungsreich, die üblichen GTA-Tugenden, dass man auch sich völlig in der Welt verlieren kann einfach. Das Einzige, was mir weniger gefällt, ist, das Fahrmodell ist wieder einfacher geworden und du kannst also ein Auto dermaßen bestrafen, also und es fährt immer noch, also bis da mal ein Auto explodiert, das dauert wirklich 10 Karambolagen. Und das war im Vierer, war das noch weniger forgiving. Aber also Petra, ich kann es dir echt nur empfehlen. Das ist ganz, ganz toll geworden.
Das habe ich befürchtet, ja.
Ja. Auch der Ego, der Ego-Sichtmodus, den es ja schon für die Next-Gen-Konsolen vor einem halben Jahr gab, funktioniert toll. Das ist der Modus, in dem ich am liebsten zu Fuß unterwegs bin. Im Auto oder gar mit Helikopter und Flugzeug mache ich allerdings nur mit Außensicht, weil das einfach einen besseren Überblick bringt. Also ist wirklich ein fantastisches Spiel, kann man anders nicht sagen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was anderes gespielt, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ich will noch zwei erwähnen oder drei. Das Codename Steam.
Oder vier?
Nein, nur
fünf. Hören wir fünf hier? Haben wir sechs?
Das Codename Steam kommt demnächst raus von Intelligent System. Das ist so ein internes Nintendo-Studio, das seit Jahrzehnten deren Taktikspiele unter anderem macht, nämlich die Advance Wars-Reihe und auch Fire Emblem. Und die haben jetzt Codename Steam gemacht und das ist ein ganz, also die abstruseste Hintergrundgeschichte des bisherigen Jahres. Ganz kurz zusammengefasst ist Abraham Lincoln nicht wirklich von einem Attentäter getötet worden, sondern hat sich bewusst zurückgezogen, weil er Schlimmes ahnte und eine Geheimorganisation gründen wollte, die dann auch wenige Jahre später zum Einsatz kommt, als Aliens die Erde angreifen und unter anderem versuchen, die Queen zu entführen. Und dann kommt Abraham Lincoln mit seinem Luftschiff und seinen Steam-Spezialeinheiten. Und,
das ist ja plausibel, muss ich sagen. Klingt doch alles plausibel.
Okay, bisher. Dann habe ich es falsch eingeschätzt. Und du steuerst dann halt so verschiedene Einzelkämpfer, bis zu vier in einer Mission, bis zu 12 kannst du in deinem Team haben. Und das ist so Rundentaktik à la Incubation, wer sich da noch erinnert, an dieses alte Blue Byte-Klassiker-Spiel. Das heißt, du hast so Schulterperspektive, hast auch keine sonderlich gute Übersicht über das Schlachtfeld, ziehst rein rundenweise, kannst dir Punkte aufsparen, um automatisches Gegenfeuer zu machen. Die Gegner dürfen dasselbe. Die Gegner sehen auch so leicht abstrakt komisch aus wie in Incubation auch schon damals. Also sind so sehr komische Aliens. Und es ist ziemlich schwer, das Spiel. Und der Reiz scheint wohl darin zu bestehen, ich habe es erst so 3-4 Stunden gespielt, dass man mit ganz verschiedenen Helden da unterwegs ist. Also der eine, der kann auf Gegner draufspringen, der andere nimmt einen Granatwerfer am liebsten und so weiter und so fort. Und da freue ich mich, das jetzt noch weiter zu spielen für einen Test. Also das könnte ein richtig schönes Ding werden.
Interessant. Also ich hab die Demo mal angespielt und also bei mir ist es nicht so ganz übergesprungen. Ich bin ein alter Fire Emblem-Fan und also dieses 3D ist mir irgendwie nicht übersichtlich genug und es gab auch in der US-Presse, wurde auch viel gemeckert, dass es wohl auch recht, also einige Levels vom Design her nicht so ganz fair sind und vor allen Dingen auch das die Computer-KI manchmal sehr lange nachdenkt. Ist aber jetzt auch schon eine Weile her, vielleicht für die europäische Version haben sie das schon gepatcht.
Also als ich gerade die Preview veröffentlicht habe, war noch mal eine E-Mail von Nintendo gekommen, man möge sich jetzt bitte einen Patch runterladen, der die Zugzeiten fast verdreifache, also nicht im Warten, sondern in der Geschwindigkeit, weil in der Tat, da hat man schon mal 3-4 Minuten dem Gegner nicht mal zugeguckt, sondern der bewegte irgendwelche unsichtbaren Einheiten und du hast sie nicht gesehen. Also völlig richtig, die Übersicht könnte der Knackpunkt werden, aber auf der anderen Seite ist es schön knifflig. Und es sieht auch ganz putzig aus irgendwie. Und also ich warte mal meinen eigenen Test ab, wie es sich denn jetzt noch weiter erweisen wird. Dann habe ich lange gespielt, zusammen mit dem Rüdiger Steitlin auch getestet, Star Drive 2. Das ist so ein typisches 4X-Spiel für alte Weltraumstrategen. Im Prinzip ist es so ein Best-of von diversen anderen Spielen. Man kann da ja in dem Genre fast nichts mehr neu erfinden. Und nein, es kommt nicht an das Master of Orion Master of Orion 2 von Simtex dran. Aber es ist also für mich persönlich aus den letzten Jahren mit Sicherheit einer der besseren Master of Orion Klone. Und was mir besonders gefällt, ist, dass du deine Schiffe wirklich schön bauen kannst, also so einzelne Kästchen besetzen. Das hat dann auch wirklich Auswirkungen, ob du da Panzerung machst oder ob du da noch einen zusätzlichen Antrieb hinsetzt und so weiter. Und es spielt sich recht knuffig. Die KI ist zumindest strategisch gar nicht mal blöd. Taktisch macht sie ein bisschen Dummheiten, aber Gott. Also das kann ich durchaus für einen zweiten Blick jedem empfehlen, der so, ja, besiedle Planeten, baue Flotten und, ringe alle anderen am Ende nieder Sachen möchte, hat auch so schöne Details in der Diplomatie, dass man einerseits so einen Freundschaftsgrad oder auch Feindschaftsgrad zu der anderen Partei hat, aber auch die eigene Bevölkerung ein Toleranzlevel. Und jetzt kann man teilweise, könnte man wunderschöne Sachen eintauschen, ganz tolle Forschungsprojekte, nur die eigene Bevölkerung macht quasi nicht mit, weil dieser Austausch quasi deren Toleranz übersteigen würde. Dann kann man aber Austauschschüler quasi sich holen und quasi man schickt einen seiner Bevölkerung auf einen Planeten von denen und die schicken einen zu uns und dann sind die da auch als Bevölkerungseinheit zu sehen und das hebt so ein bisschen die Toleranz. Also es sind nette Ideen drin, auch wenn es grafisch, das soll ich vielleicht noch sagen, kein Hingucker ist. Und das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war es erst am letzten Sonntag. Da wurde ich gezwungen, nochmal 10 Stunden Alien Isolation vor der Kamera zu spielen. Und zwar war das so ein Stretch-Goal aus so einer Weihnachtsaktion von Gamers Global. Und wir haben ja Alien Isolation, also ich glaube, weltweit mit am kritischsten bewertet, haben da auch viel Prügel eingesteckt, uns viel mit den Fans des Spiels und auch den Fanboys gestritten übers letzte halbe Jahr. Und dann haben sich die User natürlich mich aus der Redaktion gewünscht, sich das nochmal anzutun. Und ich habe das wirklich 10 Stunden am Stück gespielt. Hab halt nur dann aufgenommen, immer wenn ich dachte, jetzt kommt was Spannendes, um mich halt im Rest der Zeit wirklich aufs Spiel zu konzentrieren. Weil Heinrich kennt das von der Stunde der Kritiker, man spielt schon anders und ein bisschen hibbeliger und hastiger. Und auch unaufmerksamer, wenn man wirklich die ganze Zeit kommentiert, was man tut. Also zumindest mir geht's so. Daraus habe ich jetzt auch einen einstündigen Zusammenschnitt dann gemacht. Der erscheint dann auch oder ist dann auch schon erschienen auf Gamers Global mittlerweile. Und ich finde, ich habe mich gar nicht schlecht geschlagen. Dafür, dass ich in der Stunde der Kritiker an einem Wartungsroboter gescheitert bin, wo ich nicht gemerkt habe, wo man draufdrücken muss, damit er den Weg frei macht, habe ich mich, glaube ich, sehr gut geschlagen. Aber ich finde, das kann ich jetzt sagen, Alien Isolation immer noch nicht toll. Also es ist okay, aber es ist für mich nicht das Spitzenspiel, das da viele drin sehen, auch nach 10 Stunden nicht.
Jetzt sind ja einige Spiele erwähnt worden, wo die Veteranen überhaupt nicht begeistert waren, aber wir haben noch die gute alte Zeit und deswegen blättern wir ein bisschen noch in einem Magazin. So alt ist die gute Zeit hier diesmal gar nicht. Wir gehen heute mal so in die jüngere Vergangenheit. Also was war denn vor 15 Jahren? Können sich ja noch die Jüngeren vielleicht noch dran erinnern. Vor 15 Jahren, Ausgabe 5 2000. Und aus aktuellem Anlass blättern wir da mal in einer GameStar. Jörg, du warst ja damals Chefredakteur noch so mit allen Schikanen, ne?
Ja, das war so in der Mitte meiner Schaffenszeit und das war die ganz große Zeit. Also
die goldene Ära.
Als ich es vorhin aus dem Regal gezogen habe, 238 Seiten, das schaffen wir selbst mit regulären Retro-Gamer nicht. Davon viele, viele Anzeigenseiten, Masse Geld für den Verlag, die Kassen klingelten, alle jauchzten, die Redaktion war da schon relativ groß.
Man konnte sich sogar noch einen Nordamerika-Korrespondenten leisten.
Man konnte sich sündteure, anspruchsvolle Nordamerika-Korrespondenten leisten. Und die Ausgabe, ich glaube, deshalb hast du die auch ausgewählt, war wirklich in der Tat spannend, wo tatsächlich als PC-Spiel vorgestellt worden ist, gleichzeitig Bill Gates Xbox enthüllt. Ich weiß nicht, was mich zu diesem Titeltext bewogen hat. Und das Lustige ist, da stand dann drunter auf dem Titel Gefahr für PC-Spiele durch die neue Wunderkonsole. Aber das Haupttitelthema war Halo. Und wie jeder weiß, wurde ja dann Halo tatsächlich relativ schnell danach eingekauft von Microsoft und war gar kein PC-Spiel mehr.
Genau, also es ist wirklich ein historischer Titel und das muss wirklich so gelaufen sein, dass also kurz nachdem ich aus dem Büro raus bin, das glaube ich noch bei Bungie noch in Chicago, ne, bevor die dann irgendwann
gezogen
sind.
Ja, du hast es ja damals gemacht.
Kann mich noch dunkel erinnern. Und da muss also kurz danach muss dann die Microsoft-Delegation gekommen sein mit dem Geldkoffer und wirklich diese Ironie des Schicksals, dass also in derselben Ausgabe auf dem Titel diese neue Microsoft-Spielkonsole erwähnt wird und die ja dann, wie wir alle wissen, dann dafür gesorgt hat, dass Halo eben nicht für den PC erstmal erscheint, sondern als Exklusivtitel dafür sorgen soll, dass auch ein paar Leute diese Xbox kaufen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert.
Du warst beim Titeltext auch relativ zurückhaltend. Halo, das prächtigste Computerspiel aller Zeiten. Also aller, die es schon gab und die noch kommen.
Die solche Bescheidenheit, die das sind bitte immer nur bis zum jeweiligen Titelbild im Rückblick geltend. Also für die Zukunft möchte ich das nicht verstanden wissen. Weltexklusiv, neue Bilder und Spielszenen auf CD. Stimmt, damals hatten wir noch CDs anscheinend. Ja, ja. Nee, eine DVD und eine Bonus-CD. Manometer, das habe ich ganz vergessen, die Zeit.
Nicht gekleckert, sondern geklotzt, ne?
Aber auch hier schon, weil wir vorhin gelästert haben, oder ich zumindest, über Free-to-Play-Spiele. Das war schon ein großes Thema vor 15 Jahren. Zweiter Titeltext, kostenlose Spiele. Die besten Freeware-Spiele, Add-ons, Levels.
Also Doom und so weiter war ja auch quasi Freeware, also beziehungsweise Free-to-Play. Also anspielen, anzocken ist kostenlos.
Ja, aber ich würde es nicht Free-to-Play nennen, weil du ja diese Mechanismen, die da heute dafür stehen, damals natürlich nicht hattest. Im Gegenteil, Doom war ja super fair, gell? Du konntest ja da 10 Stunden spielen, bevor du dann zum ersten Mal die jetzt kauft das ganze Spiel Meldung gesehen hast.
Also ich muss mal kurz auf Halo zurückkommen. Ist ja ganz lustig, wenn man so in die alten Texte reinliest und die Erinnerungen kehren zurück. Die Ironie des Schicksals ist ja besonders dick, weil also auch der Texteinstieg sich darum dreht, dass ja in Spielerkreisen wird ja aktuell über die tollen Grafikfähigkeiten von diesen neuen Systemen wie PlayStation 2 und Xbox geregt, wird sich drüber erregt. Aber hier sehen wir auf dem PC, und das ist wirklich wahr, also wurde das auf dem PC vorgespielt, hier auf dem PC sehen wir, wie toll Halo und demonstriert die Überlegenheit der PC-Hardware. Und dann, wie gesagt, irgendwie weniger als ein Jahr später nur auf Xbox. Das war schon irgendwie lustig.
Aber es ist der Beweis, das glauben ja viele gar nicht. Es gibt wirklich Leute, die sagen, das lief nie auf dem PC oder wurde nie gezeigt. Nein, nein, du warst vor Ort und das hat auch Bungie dir nicht als Xbox-Spiel verkauft. Nee, das lief. Das wurde als PC-Spiel konzipiert.
Das wäre ja, ganz für ein Mac-Spiel sogar. Also ich meine, Bungie kam ja vom Mac her mit Marathon und so weiter. Also die Koffer haben es umgestellt.
Ich glaube, eine Mac-Version wollten sie wohl auch machen oder nicht. So genau weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, GameStar, Mac-Spiele, ne? Aber die Demo war also wirklich eine Live-Demo auf dem PC. Das weiß ich. Das war keine Mac-Version.
Aber Heinrich, du bist da nicht allein gewesen. Auch der wichtige Herr Chefredakteur hat in einer Minikolumne über die Xbox-Zukunft spekuliert mit zwei Thesen. Einerseits These 1, die Xbox wird unser Hobby schädigen, weil sie PC-nahen Designern für 3 bis 4 Jahre den Traum von einer stabilen Plattform verwirklicht. These 2, die Xbox belebt unser Hobby, indem sie zu einer der größeren Spielergemeinde und damit zu mehr Umsatz führt. Naja, eigentlich ist ja These 3 eingetreten, die ich hier nicht bedacht hatte, dass die Xbox 1 gar nicht so erfolgreich war.
Ja, da kann man jetzt diskutieren. Also als Relativerfolg kann man sie schon sehen. Dafür, dass halt Microsoft da neu war und überhaupt und tralala und natürlich Sony hatte mit der PlayStation damals eine unvorstellbare Marktdominanz, weil halt PlayStation 1, PlayStation 2, also das ist, ich würde schon sagen, ein Achtungserfolg. Und ich glaube, Microsoft hat ja die Xbox auch immer so als Testfall gesehen, dann für die Xbox 360, die auch wesentlich besser lief, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit.
Was mir bei dem Heft im Inhaltsverzeichnis auffällt, ist, wie wahnsinnig groß und umfangreich der Tipps- und Tricks-Teil damals noch war. Also da wurde richtig was reingesteckt, auch an Aufwand. Das war lustigerweise eine der wenigen Entscheidungen meines Nachfolgers dann bei GameStar, die ich nicht gut fand. Der hat nämlich als erstes die Tipps und Tricks rausgeworfen, nach dem Motto, das gibt's jetzt eh alles im Internet. Aber ich glaube, das war immer ein sehr beliebter Heftteil. Und vor allem, du findest ja im Internet selten Qualität bei solchen Walkthroughs. Da muss man teilweise recht lange suchen.
Petra, wie lange habt ihr denn noch Tipps und PC Games gemacht? Länger?
Ja. Also viele, viele Jahre noch hinterher. Wir hatten eine eigene Tipps und Tricks Redaktion, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als Komplettlösungen zu bauen und Cheats rauszufinden. Aber es hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre dann schon relativ zügig erledigt. Was dann daraus folgte, waren am Ende des Tages natürlich auch noch die ganzen Sonderpublikationen rund um World of Warcraft. Die sind ja quasi auch aus dieser Idee heraus entstanden, dass es im Internet zwar sehr viel gibt und sehr viele Foren und sehr viele Webseiten, die sich mit beschäftigen, mit Tipps, aber halt relativ wenig, wo das schön aufbereitet und wirklich auf den Punkt ist. Und die Hefte laufen ja heute noch ganz, ganz ordentlich. Aber diese ganzen Cheat-Geschichten und Komplettlösungen und der ganze Krempel, das hat sich relativ zügig dann auch erledigt, ne?
Wobei ich bis heute nicht verstehen kann, dass offensichtlich selbst bei Tipps der Trend ist, dass man sich's auf YouTube als Video anschaut, statt dass man es einfach kurz nachliest. Also ich, da bin ich wahrscheinlich einfach, der Zug ist abgefahren bei mir, aber ich gucke doch nicht 10 Minuten jemanden zu, um dann zu erkennen, der hat ja doch gar nicht die Stelle gelöst, die ich gerade, wo ich gerade hänge.
Einspruch, Widerspruch.
Okay.
Ich mache das inzwischen genau so. Ich meine, du guckst dir doch das Video nicht 10 Minuten lang an und wartest, sondern du guckst dir in so ein Let's Play rein, die sind ja meist auch ganz gut beschrieben und bis der genau an der Stelle ist, zack, und da gucke ich. Weil, ganz ehrlich, wenn ich inzwischen so eine Komplettlösung irgendwo lese, da gibt's so Schwafelbrüder, da weißt du auch nicht, wo sind die jetzt genau, und ganz schlimm wird's bei japanischen Rollenspielen, das kann ja total unübersichtlich werden, und viele Dinge, wenn du siehst, was weiß ich, Final Fantasy, Let's Play Teil 10, in 9 war das, dann ist in 10 ungefähr das drin, gucke ich's mir an, mache ich's, oder gerade bei Hüpf- und Springspielen oder so, wo es wirklich ein Bild mehr als 1000 Worte erklärt. Also ich mache das inzwischen ganz gern.
Ja, also ich glaube ich dir, aber ich sehe es irgendwie anders. Also ich sehe halt wirklich dieses, und da finde ich auch keine Lösung für perspektivisch, du kannst halt einen Text überfliegen zur nächsten ZÜ oder nach den fettgedruckten Begriffen gucken oder auch an Seiten dich orientieren oder Inhaltsangaben, aber bei dem Video musst du letzten Endes, selbst mit diesem kleinen Vorschaufensterchen, musst du halt wirklich, wenn du Pech hast, ziemlich lange hin und her suchen, und das stört mich vor allem daran.
Geht mir aber auch ähnlich, Jörg. Also selbst bei Previews, per Video-Previews, wo ich sage, Mensch, ich kann mir die News auch von einer Viertelstunde Video in 3 Minuten Text durchlesen halt, aber da sind wir vielleicht auch schon zu alt und nicht mehr oder zu lese unwillig. Also ja, Videos ist da nicht unbedingt das schnellste Aufnahmesystem für mich.
Doch, also wie gesagt, man kann da wirklich rein. Kann da wirklich, also, ich meine, weil die sind ja logisch aufgeteilt, Teil 1, Teil 2, Teil 3, und wenn du ein oder zwei gesehen hast, weißt du ja, wie viel da ungefähr drin ist in einem Teil. Also ich habe dann wirklich nie lange gesucht.
Ja, hier auf Seite 144 haben wir noch einen echten Klassiker. Ist es 144? Nee, ich habe mich verblättert. Dark Project 2, ich hatte es doch gerade verflixt nochmal.
122.
122, danke. Dark Project 2, der Nachfolger zu Thief, der Meisterdieb. Und das war ja so aus der Looking Glass Schiene noch, die ja eine ganze Reihe von wirklich hochklassigen und auch intelligenten Titeln gemacht haben, also auch Terra Nova oder auch System Shock 1 und 2, dann teilweise auch für verschiedene Publisher. Und das hat damals gut performt, 86% bekommen. Der Christian Schmidt hat hier von kriminell gut gesprochen. Und interessanterweise gibt's da ja auch ein Remake zu, das jetzt, glaube ich, so 1,5 Jahre alt ist, das nicht ganz so gut angekommen ist, von Square Enix, die halt ja aus Sicht der Fans so ein bisschen die alten Tugenden nicht mehr so beachtet haben. Und gleichzeitig gibt's ein Spiel, ich weiß nicht, ob's Dark, wie es genau heißt, aber das ist eine Fan-Mod, die auf Grundlage, kann mir da jemand helfen, ich glaube, es war Doom 3, auf Grundlage der Doom 3 Engine quasi das echte, wahre Dark Project Remake gemacht haben. Nee, sagt keinem was?
Keine Hilfe, Jörg.
Okay, also ich glaube, es war Doom 3. Man kann mich ja per Comment auf spieleveteranen.de dann noch korrigieren.
Aber das zweite war so irgendwie so das relativ Beste, glaube ich. Oder ich glaube, dann die neuere, was du schon gesagt hast, ne, war nicht mehr, aber ich glaube, das war so der Höhepunkt der Thief-Begeisterung. Und das war, ach, der Titel war so komisch, das war, glaube ich, nur für Deutschland, oder? Dark Project 2.
Weißt du das noch? Nee, ich, ja, also.
Ja, die sind umbenannt worden, das war das Ding, die
ist ja Thief 1 und Thief 2. Genau, ja.
Und ja. In Deutschland hieß es irgendwie Thief the Dark Project, der erste Teil. Der zweite war dann halt Dark Project, der Meisterdieb. Also die haben sich dann nicht ganz mit Ruhm bekleckert mit ihren Titeln dabei.
Ja, ich frage mich gerade warum, weil also jetzt aus deutscher Sicht ist jetzt Dark Project für einen deutschsprachigen Menschen so viel leichter.
Nee, der erste Teil hieß Thief, der Meisterdieb, und der zweite hieß Dark Project, the Metal Age.
Damit also man
keine Ahnung, was nicht da dahinter steckt. Ja. Aber so war's. Ich habe noch ein lustiges Zitat aus einem Artikel im Heft, wo die Xbox mit der PlayStation 2 verglichen wird. Im Nachhinein ist das wirklich nicht gerade prophetisch. Diverse Blablabla und technische Probleme lassen die PlayStation 2 momentan nicht als die überragende Konsole dastehen, die Sony gerne hätte. Sie aber bereits als Verlierer des kommenden Duells mit der Xbox abzustempeln, wäre vermessen. Wir wissen alles, kann dann etwas anders. Die PlayStation 2, die bis dahin erfolgreichste Konsole der Welt, glaube bis heute auch die erfolgreichste, was die Verkaufszahlen anbelangt. Und die Xbox 1 ja dann doch eher ein Zwischenschritt zur 360. Aber GameStar hat das damals eben etwas anders gesehen.
Nicht nur GameStar. Ich weiß, damals habe ich ja das Sonderheft gemacht. Und ich weiß, dass ich mit Sony gesprochen habe und die sich weigerten, uns eine PlayStation 2 zu schicken. Zu geben, weil sie Angst hatten, wir würden die gegen die Xbox fertig machen.
Ach echt? Stücke.
Ja. Und so mussten wir eine kaufen.
Moment, die hatten solche große Angst, dass die PlayStation 2 verlieren würde gegen die Xbox?
Ja, weil wir die im Heft fertig machen und wir kommen mit ganz vielen Sonderheften und dann ist das für den deutschen Markt ganz schlecht, wenn überhaupt. Und nein, sie schicken uns keine.
Also das kann ich bestätigen. Ich habe damals an Tag 1 meine PS2 in den USA mir geholt und die Spielerauswahl war schrecklich. Also die PS2 hat wirklich ein Jahr gebraucht. Und das mit Abstand attraktivste Spiel, das war so dann die große Überraschung, das war dann SSX. Das allererste SSX, dieses Snowboard-Rennen von Electronic Arts, wenn das noch jemand kennt, das war damals das Highlight beim US-Launch der PlayStation 2. Kein Witz.
Fantavision, come on, das war auch nicht so schlecht.
Ja, das war noch, aber richtig, da hat man auch groß drüber geredet. Das waren so die beiden Spiele und von daher war das, der Kommentar an sich, der war schon nicht falsch. Was man wahrscheinlich schon unterschätzt hat, war wirklich die Markentreue. Und die ungeheure Verbreitung der PlayStation 1, und dass halt viele Leute, wie es ja auch jetzt bei den Konsolenwechseln auch häufig ist, bei den Generationswechseln häufig ist, dass die Leute jetzt nicht unbedingt an Tag 1 neue Konsole haben müssen. Da haben halt viele halt das Jahr abgewartet. Als es sich dann gelohnt hat, dann sind sie auf die PlayStation 2 gekommen. Aber viele waren dann wohl nicht in Versuchung geführt, dann zur Xbox abzuwandern. Obwohl Halo wirklich gut war. Aber lass mal das.
Das war so ein bisschen halt wie damals Teil 1 Motto, es gibt die Dreamcast, aber es gibt auch bald irgendwann PlayStation 2, warte doch mal ein bisschen und so. Und die Leute haben doch eigentlich einen unglaublichen Vertrauensvorschuss der Konsole gegeben, nachdem sie halt schon PS1 kannten und auch da viele große Titel drauf hatten.
Ja, und wir blättern uns jetzt wieder der Gegenwart entgegen, denn der Spieleveteranen-Podcast 67 nähert sich dem Ende. Ich bedanke mich in der Runde, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, insbesondere den netten Patreon-Unterstützern. Die kriegen ja auch immer einen Bonus-Podcast, also wer sich dafür interessiert, möge mal unauffällig nachgucken auf patreon.com/Spieleveteranen. Und dann wünsche ich noch einen erbaulichen Restabend. Roland, hat sich das Farmen gelohnt? Gute Ausbeute heute bei World of Warcraft?
Nee, leider nicht. Ich bin sogar noch mal gegen Ende nach Karazhan gereist, um halt dieses Mount vom ersten Gegner zu versuchen zu bekommen. Aber leider habe ich auch da keinen Mount erfarmen können.
Also bei solchen niederschmetternden Nachrichten ist es wirklich an der Zeit, den Stecker zu ziehen. Also bis zum nächsten Mal bei den Spieleveteranen. Wir vertschüssen uns. Bis dann.
Tschüss.
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 Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Petra Fröhlich und Jörg Langer sagen hören wollen.
Siehst du, Petra und wir, die Gamestar, hatten Halo exklusiv. Ha!
Dafür hatten wir den Schlangelnator.
Den hatten wir auch irgendwann und wir hatten die tolleren Tipps.
Und wir hatten 2 CDs und 2 DVDs.
Und wir hatten auch Vollversionen.
Aber nicht so tolle wie wir.
Und wir haben die Xbox als die führende Konsole erkannt.
Und wir haben die Xbox damals als Killerkonsole bezeichnet.
Und wir fanden sie noch viel killeriger.
Immer 2-mal mehr als ihr.
Und wir hatten die ganz tollen Tests, Petra. Ha, wir hatten die Genreanläufe.